Pfarrerin ist der schönste Beruf ever, weil man kann Menschen von Geburt in den Tod begleiten, also in allen Lebenssituationen für sie da sein. Und das ist unglaublich bereichernd. Man tauft Kinder, man beerdigt Menschen, man verheiratet sie. Man ist mit Konfirmanden unterwegs, hat einen spannenden Unterricht mit ihnen, erlebt Dinge. Also es ist eigentlich der Austausch in allen Lebenssituationen mit Menschen, denen es gut geht, die gerne mit einem feiern. Man probiert Neues aus in Gottesdiensten oder man ist eben auch in schwierigen Situationen dabei. Also es ist total farbig.
Heroes of Hope.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Go Magazin.
Das ist Corinne Dobler, Pfarrerin in Bremgarten und Seelsorgerin beim Sozialwerk Pfarrer Sieber. Corinne hat keine Berührungsängste. Sie geht unvoreingenommen auf Menschen zu, gerade auch auf diejenigen, die sonst gerne übersehen werden. So spricht sie mit Transständigen über ihre Sorgen, ihre Geschichten und ihre Träume und bringt ihnen dadurch Hoffnung. Ich bin Leonie Walder und habe mit ihr über die Macht von Gesprächen gesprochen und warum wir uns gegenseitig mehr Gutes wünschen sollten. Schön, seid ihr mit dabei. Ich sitze hier mit Corinne Dobler. Sie ist Pfarrerin in der reformierten Kirche Bremgarten, aber ist in ihrem Beruf auch ganz viel außerhalb der Kirchenmauern unterwegs. Liebe Corinne, herzlich willkommen. Sehr schön, dass du da bist.
Danke vielmals, dass ich hier sein darf.
Als erstes nehme ich direkt mal Wunder. Hast du heute, am heutigen Tag, schon irgendetwas gehofft? Und wenn ja, hat sich das erfüllt oder nicht?
Ja, tatsächlich. Ich bin mit den ÖV hierher angereist. Und der erste Zug, den ich jeweils nehme, hat immer etwas Verspätung. Und er hat auch heute etwas Verspätung. Aber ich habe wirklich auf die Sekunde den Anschluss erwischt. Von dem her hat sich meine Hoffnung erfüllt.
Schon einmal ein gutes Ankommen, das ist doch gut. Jetzt habe ich ein paar Einstiegsfragen vorbereitet, die ich jedem Hero of Hope stelle, um dich ein bisschen kennenzulernen. Und als erstes frage ich dich, wenn dich dein 10- oder 12-jähriges Ich heute sehen würde, wo du jetzt bist im Leben, worüber wäre es überrascht?
Oh, eine gute Frage, da muss ich kurz nachdenken. Ich denke, es wäre überrascht, dass ich immer noch etwas Kind geblieben bin und es mich gar nicht so kümmert, was andere denken, wenn ich jetzt irgendwie so goldener Lagerlack auftrage auf den Fingern, der zwar wieder abblättert, oder irgendwelche Kettchen trage, die vielleicht etwas kindlich sind. Ja, einfach, dass ich so ein bisschen jung geblieben bin oder kindlich geblieben bin.
Warum denkst du, das würde dein damaliges Ich überraschen?
Als Kind stellt man sich immer vor, wenn man so erwachsen ist, ist man so vernünftig und man hat alles im Griff und man ist anständig und so. Und irgendwie habe ich gemerkt, das ist nicht alles im Leben.
Man kann auch erwachsen werden, ohne erwachsen zu werden, so ein bisschen.
Ja, oder das Kind in sich bewahren. Das ist ganz wichtig zum Überleben, habe ich gemerkt.
Was würdest du dann umgekehrt deinem 10-jährigen Ich sagen, jetzt so mit deiner heutigen Lebenserfahrung?
Man sollte sich nicht so überfordern mit Erwartungen an sich selbst, sondern auch viel seinem Bauchgefühl folgen. Also nicht immer andere um Rat fragen, was ist richtig, nicht zu viele Ratgeber lesen, was soll ich tun, sondern wirklich auch auf das Bauchgefühl hören.
Wie hast du das gelernt oder wo hast du gemerkt, eigentlich habe ich ja da schon so eine Intuition, die gar nicht so schlecht ist?
Ja, ich habe früher immer oft gedacht, man muss sehr viel lernen, habe sehr viele Ratgeber gelesen, habe mir sehr viel Wissen angeeignet, das gehört ja dazu in einem Studium. Und mit der Zeit aber gemerkt, manchmal stirbt ja etwas in einem drin, wenn man so viel Wissen hat und nicht mehr der inneren Freude folgt. Und je mehr ich meiner inneren Freude folge, spüre ich, tue ich das Richtige und es tut auch den Menschen gut um mich herum. Und ich ermuntere dann auch die Menschen, ihrer inneren Freude zu folgen. Und ich denke, das macht unser Leben lebenswert.
Also so innere Freude ist für dich da, wo du merkst, das begeistert mich auch und ich mache das nicht nur, weil ich denke, ich soll das tun.
Genau. Und das steckt automatisch auch die Menschen in meiner Umgebung an.
Jetzt am Ende des Lebens, wenn wir da so einen Sprung in die andere Richtung machen, was würdest du gern über dein Leben sagen können?
Über mein Leben würde ich gerne sagen können, dass ich nie in den Alltagstrott verfiel, sondern immer wieder Neues ausprobiert habe, Neues gelernt habe, farbig blieb und nicht immer so fest einzuschätzen. Also ich finde, ich glaube, das Langweiligste ist, wenn man sagt, sie oder er hat 30, 40 Jahre immer genau das getan und man wusste immer genau, was als nächstes kommt. Also eigentlich das Umgekehrte von dem.
Also du möchtest nicht so vorhersehbar werden oder dein Leben.
Ja, und das wünsche ich eigentlich auch für alle anderen um uns herum, weil wenn das Leben bleibt farbig und spannend, wenn man immer wieder Neues ausprobiert und neue Wege geht und über sich hinaus wächst.
Ja, Wege gehen, das ist doch ein gutes Stichwort. Du bist Pfarrerin, du hast den Weg des Theologiestudiums gewählt irgendwann einmal. Warum? Was hat dich dahin gezogen?
Ja, das waren etwas verschiedene Aspekte, weil ursprünglich wollte ich eigentlich Germanistik studieren.
Auch gutes Studium?
Ja, wäre auch ein super Studium gewesen. Und dann ging ich so in eine Berufsberatung und dann stellte sich heraus Theologie und dann dachte ich immer, hey, also Theologie, da brauchst du eine Berufung. Und da sagte mir dann jemand, ja, du kannst auch in eine Berufung hineinwachsen. Und da dachte ich, okay, ich probiere es mal ohne Berufung. Ich hatte aber schon immer meinen Glauben, aber ich dachte so, Pfarrerin, da muss schon was Krasses passiert sein im Leben. Und da bin ich aber wirklich in das hineingewachsen und habe gemerkt, es ist der schönste Beruf ever, weil man kann Menschen von Geburt in den Tod begleiten, also in allen Lebenssituationen für sie da sein. Und das ist unglaublich bereichernd.
Wie lange arbeitest du jetzt schon als Pfarrerin und wie muss man sich vielleicht dein Leben so als Pfarrerin vorstellen?
Also ich bin nun 18 Jahre, arbeite ich als Pfarrerin. Und ja, das Leben ist unglaublich farbig als Pfarrerin, weil man so viele verschiedene Dinge macht. Eben wie zum Beispiel, man tauft Kinder, man beerdigt Menschen, man verheiratet sie, man ist mit Konfirmanden unterwegs, hat einen spannenden Unterricht mit ihnen, erlebt Dinge. Also es ist eigentlich der Austausch in allen Lebenssituationen mit Menschen, denen es gut geht, die gerne mit einem feiern. Man probiert Neues aus in Gottesdiensten oder man ist eben auch in schwierigen Situationen dabei. Also es ist total farbig.
Und viel mit Menschen, oder? Wenn ich das jetzt so höre, eigentlich der Hauptteil deiner Arbeit ist, mit anderen Menschen unterwegs sein, in irgendwelchen Formen.
Ja, wie es leider heutzutage ist, gäbe es auch sehr viele E-Mails zu bearbeiten und viel Interadministratives. Da bin ich aber nicht so gut darin und versuche das auf ein Minimum zu halten, dass ich wirklich Zeit für die Menschen habe. Und darum bin ich auch beim Sozialpfarrer Sieber noch als Seelsorgerin unterwegs, weil das finde ich das Schönste, einfach mit Menschen unterwegs zu sein.
Über diese Arbeit möchte ich mit dir auch gleich noch sprechen, aber zuerst habe ich noch so eine andere Frage, die ich auch immer allen stelle. Und zwar geht es ja heute um dich in dieser Folge, um deine Arbeit, dein Engagement. Wenn du jetzt dieser Folge einen Untertitel geben müsstest, wie würde der lauten?
Also ich würde sagen, neugierig bleiben und aus der Fantasie schöpfen. Das ist so ein bisschen das, was ich versuche.
Schön.
Zu leben.
Du hast vorhin gesagt, du bist neugierig geblieben und hast eben neben deiner Anstellung als Pfarrerin in der reformierten Kirche Bremgarten, arbeitest du auch fürs Sozialwerk Pfarrer Sieber. Wie kam es dazu?
Ja, es war ein bisschen während der Corona-Zeit, als ich merkte, ich bin jetzt doch schon irgendwie 14 Jahre in der Kirchgemeinde und gewisse Dinge wiederholen sich. Ich liebe meine Arbeit sehr als Pfarrerin, aber es war mit der Zeit etwas einseitig und da sah ich dieses Inserat und dachte plötzlich, hey wow, warum mal nicht was ganz anderes, wo man wirklich nah bei den Menschen ist, die am Rande der Gesellschaft leben.
Was machst du da oder wie müssen wir deine Arbeit da beim Sozialwerk vorstellen?
Ja, das ist wirklich sehr eine vielseitige Arbeit. Es gibt 7 Standorte, wo wir sind und ich bin an 4 davon. Manchmal feiere ich Andachten mit den Menschen. Einmal wöchentlich oder ich gehe in den Weges vorbei und klopfe an die Türe und frage, wer hat Lust auf ein Gespräch oder ich bin in der Notschaftsstelle für Jugendliche und manchmal ja, schnitzen wir Kürbisse oder backen Gurzli. Also so, es ist wirklich extrem vielseitig.
Und hast du da so Leute, die du länger begleitest oder sind das auch immer wieder so ein bisschen punktuelle Begegnungen?
Das ist beides. Also einerseits bin ich in Bereichen, wo Menschen leben, also vollbetreut sind und die sehe ich jede Woche. Und andererseits, wenn zum Beispiel der Fußbus wieder offen ist, dann sieht man Menschen für eine kurze Zeit und die sind dann wieder weg. Also es ist auch immer wieder ein Neu-Kennenlernen und wieder Abschied nehmen.
Ein Großteil deiner Arbeit besteht ja dann daraus, mit Leuten zu sprechen, eben ein Gespräch anzubieten. Warum ist das so zentral, ganz allgemein? Was bringen Gespräche eigentlich?
Ich merke, gerade von Menschen, die vielleicht einsam sind oder nicht mehr so gehört werden, ist es sehr wichtig, dass sie ihre Geschichte teilen können und ihrer Geschichte Raum geben können. Und manchmal kann man auch eine Geschichte des Scheiterns aus Sicht der Betroffenen auch in eine andere Geschichte umdeuten, wo man auch sagen kann, hey, du hast auch wahnsinnig viel gekämpft oder du bist in all dem Scheitern auch wahnsinnig stark geworden. Und darum sind Geschichten so wahnsinnig wichtig, dass sie gehört werden auf eine gute Art und Weise.
Was würdest du sagen, was macht ein gutes Gespräch aus? Wenn du bist ja wie so ein bisschen Expertin, sage ich jetzt einfach. Kannst du so Tipps geben, wie führen wir gute Gespräche?
Ich denke, sie beginnt mit der Haltung, wie wir einem Menschen gegenübertreten. Also wenn ich einen Menschen sehe und glaube, hey, auch dieser Mensch wurde von Gott geschaffen und das göttliche Licht oder seine Gottesliebe ist in diesem Menschen verborgen, dann begegne ich diesem Menschen anders und höre seine Geschichte anders. Sobald ich Vorurteile entwickle, verläuft das Gespräch nicht mehr so gut.
Gut, nehmen wir uns das mal zu Herzen. Du kennst ja jetzt ganz verschiedene Schicksale, du hast gesagt, oder auch mit Jugendlichen, ältere Leute in der Kirche, aber auch beim Sozialwerk, das sind extrem viele verschiedene Schicksale. Was würdest du sagen, was brauchen Leute, die alles verloren haben oder Leute, die in Trauer sind?
Ich denke wirklich das Wichtigste, dass sie gesehen werden und nicht vergessen werden und eben mit diesem liebevollen Blick. Und so, ich denke, das ist wie die Botschaft von Jesus, der immer wieder die Leute in die Mitte nahm oder in die Gemeinschaft zurücknahm. Ist das das Erste, was wir tun können? Ich sehe dich und ich verurteile dich nicht, sondern ich versuche dich mit den Augen Gottes zu sehen.
Wie machst du das immer wieder? Also ich kann mir auch mal vorstellen, dass man irgendwann vielleicht dem auch müde ist. Oder wie kannst du das so verinnerlichen?
Also einerseits ist es wirklich eine Gabe Gottes, die ich habe, wo ich nicht sagen kann, hey, wow, das habe ich mir verdient. Ich sehe einfach in diesem Menschen so viel Liebe. Aber es, natürlich gibt es auch Zeiten, wenn ich zu wenig geschlafen habe, ich genervt bin oder zu viel etwas von mir wollen und ich merke, boah, jetzt muss ich mich kurz zurückziehen oder heute mache ich halt wirklich mal nur E-Mails und keine Gespräche. Also ich muss wirklich auch für mich schauen, dass ich genug geschlafen habe, dass es mir gut geht, dann kann ich auch gut zuhören.
Dass du auch ready bist für alles, was auf dich zukommt. Gerade wenn dir jetzt so tragische Schicksale begegnen, wie bleibst du selbst da zuversichtlich? Wie gelingt es dir, eine positive Haltung zu bewahren?
Ja, das stimmt. Das ist eine Herausforderung, dass man nicht eigentlich auch so im Elend versinkt und so denkt, wie brutal können Menschen miteinander umgehen? Das kann wirklich ganz schlimm sein oder Schlimmes auslösen. Ich denke, ich bleibe so in dem Moment, wo ich merke, hey, nun haben wir beide, also mit der Person, der ich rede, einen guten Moment und ich versuche dieser Person die Würde und den Respekt zurückzugeben, den sie mit all dem, was sie erlebt hat, verloren hat vielleicht. Und wir versuchen gemeinsam Hoffnung zu schöpfen für einen nächsten Schritt. Wie kann es nun besser weitergehen? Wie kann vielleicht auch Heilung geschehen oder Vergebung?
Du bist ja auch an ganz vielen Orten unterwegs, mit Kirchgemeinde, mit Fußbus und sonst das Pfarrwerk. Sie hast auch noch eine Familie, Kinder. Wie gelingt es dir da nicht, den Überblick zu verlieren? Ist es nicht irgendwie herausfordernd, so viele Hüte auch aufzuhaben?
Ja, sehr. Also ich bin ein sehr strukturierter Mensch und merke, ich mache mir ja auch immer Pläne, wann kommt genau was dran, damit es kein Chaos in meinem Leben gibt. Und das Schöne ist, dass ich meine Kinder auch zu einer rechten Selbstständigkeit erzogen habe und sie das auch recht gut pflegen können. Und wir dann wie schauen, wann haben wir Zeit für einen Wander und wann ja macht jeder so ein Ding.
Also dass du da schön aufteilst, das ist jetzt, heute ist Fokus Sozialwerk, heute ist Fokus Kirche, Fokus Familie.
Genau, das muss ich mir wirklich genauso aufteilen, sonst habe ich ein Chaos.
Und woher nimmst du dir die Energie für all diese unterschiedlichen Aufgaben?
Ja, also ich denke, einerseits genug schlafen, gut essen, gesund essen, auch immer wieder mal Sport zu treiben und eben eigentlich aus meinem Glauben heraus, dass wir eigentlich da sind auf diesem Planeten, um einander irgendwie Gutes zu tun oder Gutes zu wünschen. Ich denke, das ist so das Zentrale, warum ich das tue, was ich tue.
Macht dich das nicht manchmal auch wütend, wenn du dieses Schicksale siehst, dass du denkst, also ich bin jetzt hier, mache irgendwie, also ich führe Gespräche, aber du kannst ja nicht alle die Probleme lösen. Und es gibt ja auch Probleme, die ja ganz unterschiedliche Herkünfte haben. Wie gehst du damit um?
Ja, ich merke, manchmal bin ich wirklich wütend, wie Menschen miteinander umgehen oder wie Strukturen sind, dass Menschen nicht weiterkommen. Das ist wirklich echt traurig oder eben macht mich wütend. Und da versuche ich herauszufinden, was für Schritte kann man unternehmen, wo kann man noch zusätzlich Hilfe holen von Sozialarbeitern oder wie auch immer, damit man einerseits rechtlich oder sonst irgendwie weiterkommt. Und andererseits, ja, einfach auch mit diese Wut auch als Energie zu nehmen, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Aber ich merke, da muss ich mir immer bewusst werden, wir arbeiten viele zusammen. Also ich allein kann die Welt nicht ändern, aber durch das, dass wir auch eine zum Beispiel große Organisation sind beim Sozialpfarrsieb und wir gemeinsam für eine bessere Welt arbeiten, merke ich, können wir zusammen was bewegen.
Was hast du da für Hoffnung oder auch Erwartungen vielleicht an uns als Schweizer Gesellschaft, wie wir mit diesen Problemen umgehen sollen oder eben auch mit Leuten, wo wir merken, die haben irgendwie keinen Platz mehr in der Gesellschaft?
Ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht immer so in Vorurteilen denken. Also sobald man vielleicht jemanden sieht, der auf der Straße bettelt oder so, dann denkt man, ja, vielleicht selber schuld oder den will ich gar nicht sehen oder ich will mich nicht damit auseinandersetzen. Und hier vielleicht einfach mal diese Gedanken, die kommen automatisch, aber einfach mal wieder zur Seite legen und denken, hey, ich spreche mal mit diesem Menschen, der hier bettelt und frage ihn mal, wer bist du oder was ist deine Geschichte? Und so kann man Vorteile abbauen und vielleicht etwas ganz Neues lernen über Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft sind.
Was hat dich die Arbeit gelehrt? Jetzt hast du vorhin mal gesagt, seit 4 Jahren ungefähr, oder bist du da? Was würdest du sagen, was ist so dein Learning aus diesen 4 Jahren?
Also mit diesen Menschen, die am Rande der Gesellschaft sind, habe ich gemerkt, es sind oft sehr feinfühlige Menschen. Sie haben eine große Menschenkenntnis. Sie sind oft sehr ehrlich über ihr Leben, haben vieles erlebt, wo ich großen Respekt habe, wie sie das überhaupt durchgestanden haben. Ich hätte das wahrscheinlich gar nie durchgestanden. Und merke so, wie viel Wertvolles auch in diesen Menschen ist. Aber es ist manchmal etwas verborgen. Man sieht es manchmal nicht, weil man denkt, hey, wie sieht er aus? Dann kann er nichts oder ist nichts. Und merkt, die haben viele, haben großartige Berufe gelernt, haben viele Talente gehabt. Und irgendwie ist es halt dann irgendwie durch verschiedene Umstände etwas schief gelaufen. Und ich merke, was für ein Reichtum in diesen Menschen wäre. Und es wäre sehr schön, wenn das noch von vielen anderen auch gesehen würde.
Wie hat das dich jetzt auch geprägt, wenn du sonst durch die Straßen gehst? Also nicht nur in der Arbeit, sondern auch als Private?
Ja, das ist wirklich lustig. Es ist immer, wenn ich so durch die Stadt gehe, durch Zürich, dann eben sehe ich nicht irgendwie so Ausgeh-City und Kultur, sondern eben ich schaue immer automatisch, wo sind die Menschen, die hier am Rande stehen, die betteln oder so. Ich schaue automatisch die Stadt hin und schaue, ob ich jemanden kenne und wie es denen geht, ja.
Kommt das manchmal vor, dass du irgendwie eigentlich Einkaufstouren machst und dann siehst du jemanden an der Straße aus der Arbeit?
Ja, genau, ja. Und es ist mir sogar schon im Bremgarten geschehen. Da kam ich wirklich aus dem Denner und da kommt ein Jugendlicher von der Notschlafstelle und ich so, hey, wo kommst denn du her? Also es ist wirklich, man begegnet ihnen dann, ja, je nachdem auch überall. Und sie freuen sich dann auch, mich zu sehen. Und das ist ja auch was Schönes, oder? Dass man sich freut, einander zu begegnen.
Ja, schön. Du investierst dich ja in diese Leute, viel, was du da gibst mit Zeit, Gesprächen und so weiter. Wo würdest du sagen, wurde in dich investiert? Wo hast du gemerkt, dass jemand an dich geglaubt hat?
Also einerseits merke ich durch die Anstellung im Sozialpfarrsieb, merke ich, wie auch da das Vertrauen ja der Leitung oder von meinem Chef in der Seelsorge kommt, wo er mir das auch zutraut. Also es braucht ja auch das Zutrauen und das schätze ich sehr, dieses Vertrauen, dass ich da einfach ja mich ausleben darf oder als Seelsorgerin sein darf. Und auch in der Kirchgemeinde ist ein großes Vertrauen da, dass ich Dinge als Pfarrerin einfach ausprobieren darf und schauen darf, funktioniert es oder nicht. Und wenn mal etwas nicht funktioniert, dann immer noch ja das Vertrauen da ist, dass ich es doch irgendwie gut meine oder dass ich mein Bestes gebe. Genau.
Also, dass da auch ein bisschen mal ist, ja, mach mal, wir schauen, das kommt schon gut.
Ja, genau.
Du bist ja jetzt ein Hero of Hope. Wir haben hier auch, unser Podcast heißt so Heroes of Hope, also Hoffnung ist ein großes Thema. Deshalb würde ich dich gerne fragen, was ist so etwas, was du von ganzem Herzen hoffst? So eine, nicht nur so, ah, hoffentlich schaffe ich diesen Zug, sondern so eine große Hoffnung.
Eine große Hoffnung ist, wenn ich so global denke oder auch im Kleinen, eigentlich, dass wir Menschen einander Gutes wünschen von Herzen, allen, denen wir begegnen. Und wir haben so oft so Misstrauen, das manchmal unsere Beziehungen kaputt macht. Und egal, ob jetzt das Freunde oder Familie oder auch Unbekannte sind, dass wir einander Gutes wünschen und auch gönnen. Und ich denke, dann könnte sich die Welt zu einem besseren ändern, ja. Das wäre auch ein bisschen mein Wunsch.
Was würdest du denn sagen, was ist jetzt der Status? Wenn du sagst, ich wünschte, wir würden uns Gutes wünschen, denkst, wo liegt denn jetzt eher der Fokus?
Ja, wir haben uns ein bisschen eine Gesellschaft angezüchtet, in dem es immer so um Wettbewerb geht, wer ist besser, man muss einander misstrauen, man denkt, ja, einer haut den anderen übers Ohr und so, und das ist ja manchmal auch so. Und trotzdem ist es schade, wenn wir immer von dieser Haltung ausgehen, so dass man jeder nur für sein eigenes oder für sein Bestes schaut, sondern dass wir probieren, eine Gemeinschaft zu sein, wo wir einander fördern und unterstützen und einander gegenseitig das Gute gönnen.
Also, dass man auch nicht Angst haben muss, immer zu kurz zu kommen, so.
Ja, genau, oder dass man immer das Gefühl hat, ich muss mich durchsetzen, ich muss mich durchkämpfen, sonst gehe ich unter.
Wo wurde von dir auch schon mal eine Hoffnung enttäuscht?
Also natürlich, wenn ich mit den Menschen von der Straße unterwegs bin, dann gibt es natürlich, dass sie Versprechungen machen, sagen, hey, zum Beispiel, wir treffen uns dann und dann treffen wir uns nicht, oder ich revanchiere mich oder ich mache das und dann klappt es nicht, weil halt diese Menschen auch oft in einer Suchtkrankheit stecken und das macht ihnen manchmal einen Strich durch die Rechnung. Sie haben große Pläne, aber kriegen es nicht hin, und genau mit dem muss man leben lernen.
Wie machst du das?
Dass ich eben denke, es sind nicht sie, die mich persönlich enttäuschen wollen, sondern es ist ihre Krankheit, die ihnen immer wieder mal einen Strich durch die Rechnung macht.
Also da auch so ein bisschen Person von Verhalten trennen.
Genau, es ist ganz wichtig, ja.
Jetzt, wie gesagt, du bist jetzt ein Hero of Hope, du hast vorhin auch schon ein bisschen gesagt, ist ja auch so ein großer Titel für etwas, was du denkst, ist ja auch mein Alltag, meine Arbeit. Was würdest du sagen, wer ist dein persönlicher Hero of Hope und warum?
Mein persönlicher Hero of Hope. Ich denke, es sind immer wieder Menschen, und das ist ganz verschieden, die immer wieder aufstehen. Also ich denke auch, diese Menschen, denen ich begegne, die Randständigen, die so viele Rückschläge immer wieder erfahren, so viel Missgunst von der Gesellschaft und trotzdem wieder aufstehen, finden so, ich mache weiter. Ja.
Warum ist Hoffnung überhaupt etwas so Wichtiges? Also ich behaupte das jetzt mal, Hoffnung ist was Wichtiges, sonst würden wir nicht hier einen ganzen Podcast darüber machen. Was würdest du sagen, worin liegt die Kraft der Hoffnung?
Ich denke eben, dass es immer wieder einen Sinn gibt in dem, was wir erleben, und dass wir etwas draus machen können, was besser ist. Also dass es uns besser geht, dass wir einander besser Sorge tragen können, ein besseres Leben miteinander verdient haben. Also das ist so meine Hoffnung für Menschen, denen es eben nicht gut geht. Dass wir ein erfüllendes Leben führen können, auch in allem Schwierigen. Dass sie immer wieder Liebe erfahren in dunklen Zeiten. So, das ist Hoffnung für mich.
Ich möchte noch ganz kurz bei dieser Hoffnung bleiben. Was würdest du jetzt für Tipps geben an Leute, die merken, ich kann das nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr zu hoffen. Es ist so vieles, was irgendwie schief läuft. Ja, ich weiß gar nicht mehr, woran ich das festmachen könnte. Wo würdest du sagen, geh hin und finde wieder Hoffnung?
Also ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man sich nicht isoliert, sondern dass man Leute findet, mit denen man über das sprechen kann. Und zwar Leute, denen man vertrauen kann, und Leute, die einem nicht verurteilen. Das ist das Allerwichtigste. Erst bevor man verzweifelt, jemanden suchen, mit dem man reden kann. Und zu merken, ich bin nicht alleine, ich habe jemanden. Und dann gemeinsam Schritte entwickeln, und zwar kleine. Manchmal, man kann nicht gleich die ganze Welt ändern oder die ganze Situation. Aber einfach mal schauen, welche kleinen Schritte braucht es, damit ich finde, mein Leben ist wieder lebenswert, oder ich kann wieder Hoffnung schöpfen, und dann so Schritt für Schritt gemeinsam vorwärts gehen.
Und vielleicht noch, was würdest du jetzt als Tipp geben, wenn Leute denken, ah, ich würde das auch gerne mehr können, Hoffnung verbreiten, ich möchte doch irgendwie auch Licht bringen in mein Umfeld. Wie macht man das am besten?
Man macht es automatisch, sobald man selbst Hoffnung für sich und das Leben hat. Und da ist wie die Frage, wie schöpfe ich jedes Mal wieder Hoffnung für mich und dieses Leben? Und sobald man das hat, gibt man es automatisch an die anderen weiter.
Also das ist so ansteckend eigentlich, was die Hoffnung.
Ja, ich denke, es ist eine Lebenshaltung, die man automatisch verbreitet. Und darum habe ich vorher auch von dieser Lebenshaltung gesprochen. Sobald man missgünstig ist oder immer denkt, ja, es geht nur darum, wer der Stärkere ist, dann hat man ja nicht Hoffnung. Und sobald man aber denkt, hey, wir wollen doch beide oder alle das Gute für uns alle, und ich gönne es uns, dann trägt man schon Hoffnung in die Welt.
Da würde mich jetzt noch wundernehmen, wie hast du das deinen Kindern mitgegeben? Also wie erzieht man das jemandem an, so diese Haltung durchs Leben zu gehen? Kann man das?
Ja, eben so, das mit der Erziehung ist so eine Sache. Weil wenn ich ja will, dass der andere auch etwas findet oder soll, dann funktioniert das ganz sicher nicht. Aber ich denke eben mit dem Vorleben, so wie ich etwas vorlebe, hoffe ich, jemanden mit dem anstecken zu können, dass es ihn überzeugt. Und manchmal gelingt es und manchmal auch nicht.
Also man muss bei sich anfangen, nicht,
genau,
nicht zum Überstülpen.
Also ich kriege meine Kinder nicht irgendwo hin und sage, du musst jetzt das, das funktioniert auf keinen Fall. Aber einfach selber hoffnungsvoll bleiben, das wirkt.
Sehr schön. Ja, liebe Corinne, ich danke dir vielmal für das Gespräch und das Teilen deiner Gedanken und deiner Hoffnung auch. Das hat mich sehr gefreut.
Gern geschehen. Danke für das Gespräch.
Also ich wünsche dir viel Freude bei deiner Arbeit und natürlich immer wieder auch ganz viel Hoffnung.
Danke, das kann ich brauchen.
Manchmal braucht es also gar nicht viel, um Hoffnung verbreiten zu können. Aber man muss sich doch Zeit nehmen dafür, damit echte Begegnungen und gute Gespräche gelingen können. So wie das Corinne Dobler in ihrem Alltag immer wieder erlebt. Wer mehr erfahren möchte über sie und ihre Arbeit, der findet in den Shownotes die Links dazu. In 2 Wochen haben wir wieder einen Gast aus Deutschland, Volker Schmidt. Und von ihm erfahren wir, wie man mit Brot die Welt verändern kann. Zumindest ein kleines bisschen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf. Ich bin Leonie Walder und wünsche euch eine schöne Zeit.
Heroes of Hope.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Go Magazin.